Heute ist Mittwoch, der 4.12. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über eine mögliche Regierungskrise in Frankreich, eine Satzungsänderung der AfD mit Folgen und über Merkels Buchpremiere in Washington mit Obama. Zuletzt gibt's noch die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, hier sind wir wieder mitten im Dezember, 4. Dezember schon. In 20 Tagen ist Weihnachten und das setzt mich ein bisschen unter Druck, denn ich habe noch gar kein Geschenk. Ich hoffe, ihr seid besser vorbereitet als ich dieses Jahr. Manchmal ist es auch einfach schön, sich ja nur Liebe zu schenken. Aber bei den News sieht es ein ganz bisschen anders aus und da gehen wir jetzt rein. Wir beginnen heute in Frankreich. Dort droht jetzt eine Staatskrise, bei der es ab heute keine Regierung mehr geben könnte. Grund dafür ist, wie auch beim Ampel aus, das Geld. Obwohl die Minderheitsregierung erst seit 3 Monaten im Amt ist, wird schon lange über den Staatshaushalt, über das kommende Jahr gestritten. Ihr erinnert euch vielleicht noch, nach den Ergebnissen der Europawahl hatte der französische Präsident Macron die Nationalversammlung aufgelöst und Neuwahlen angesetzt. Der französische Premierminister Barnier hat für das Land einen Sparkurs vorgesehen, der von der linken und rechten Opposition nicht unterstützt wird. Barnier scheint das nicht weiter gestört zu haben, sodass er den Sozialetat ohne Abstimmung durch das Parlament gebracht hat. Laut einem Artikel in der französischen Verfassung wird ihm dieser Schritt erlaubt. Er begründet sein Vorgehen im Parlament, indem er gesagt hat, Zitat, in diesem Moment geht es darum, die Interessen unseres Landes zu verteidigen und seinen Einfluss in Europa und weltweit. Deshalb greife ich zu Artikel 49. Vor wenigen Tagen hat er auch im französischen Fernsehen nochmal betont, dass das Land mit 3.228 Milliarden Euro hoch verschuldet sei. Ja, die Opposition hat das nicht überzeugt und ein Misstrauensvotum gefordert. Das soll heute bereits im Parlament zur Abstimmung stehen. Dabei sind sich das rechtsextreme Rassemblement National und das Linksbündnis der sogenannten Neuen Volksfront einig, dass Barniers Regierung gestützt werden muss. Und obwohl Barnier noch versucht hat, der Fraktionschefin des Rassemblement National, Marine Le Pen, entgegenzukommen, indem beispielsweise die Stromsteuer nicht steigen oder es keine Zuzahlung für Medikamente geben solle, half es nicht. Le Pen hat klargemacht, dass Barnier sich geweigert habe, auf die Forderung der Wähler ihrer Partei einzugehen und man nun selbst Verantwortung übernehmen müsse. Ja, und auch die Linksopposition sieht eine Missachtung des Wählerwillens. Dazu war sie insgesamt nicht zufrieden mit den Haushaltsplänen und hatte bereits vor ein paar Wochen versucht, ein Misstrauensvotum auf den Weg zu bringen. Ja, es wird nun vermutet, dass beim heutigen Misstrauensvotum das linke Lager mit der extrem Rechten zusammenstimmen wird. Dabei würden sie auf eine absolute Mehrheit von 289 Stimmen kommen und könnten so die Regierung Barniers stürzen. Falls es dazu kommen sollte, ist völlig offen, wie die politische Zukunft des Landes aussieht, auch wenn Macron als Präsident nicht Teil des Regierungskabinetts ist und somit auch bei einem erfolgreichen Misstrauensvotum im Amt bleiben würde, setzt ihn diese Situation stark unter Druck. Ja, demnach würde es zu einer komplizierten Regierungssuche kommen und im Sommer sind erst Neuwahlen des Parlaments wieder möglich. Aber auch Le Pen steht durch ihren Prozess wegen der Veruntreuung von EU-Geldern unter Druck. Falls sie den Prozess verlieren sollte, verliert sie auch ihr passives Wahlrecht. Ja, und könnte bei den Wahlen dann auch nicht mehr antreten. Daher wird sie womöglich darauf spekulieren, dass die Wahlen vor ihrer Urteilsverkündung stattfinden und Macron frühzeitig sein Amt niederlegen wird, da er für die Situation die Verantwortung tragen müsse. Es kommt uns alles so ein bisschen bekannt vor, dass dort Leute versuchen, vor irgendwelchen Urteilsverkündungen noch schnell in Ämter zu huschen. Ja, ein Rücktritt von Macron ist allerdings eher unwahrscheinlich. Er selbst hat nämlich bereits betont, dass er vor 2027, also vor Ende seiner Amtszeit, nicht zurücktreten werde. Das kann noch ganz schön spannend werden. Und zurück geht's dann wieder hier nach Deutschland. Dort wurde am Montag von der AfD eine Satzungsänderung beschlossen, mit der sie sich von der JA, also der Jugendorganisation der Partei, trennen und eine neue Ersatzorganisation planen wollen. Es wird berichtet, dass die AfD im anstehenden Wahlkampf Sorge hat, dass es zu Problemen kommen könnte, weil die JA vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Dabei wollen sie sich am sogenannten Juso-Modell orientieren, das ist von der SPD, bei dem jedes Mitglied der Partei, was zwischen 16 und 35 Jahre alt ist, automatisch auch Mitglied in der Jugendorganisation ist. Es führt dann auch dazu, dass nur Parteimitglieder in der Jugendorganisation mitarbeiten könnten. Das ermöglicht dann der AfD mehr Durchgriff von oben, wie zum Beispiel bei Parteiausschlussverfahren und mehr Kontrollrechte. Bisher ist es nämlich so bei der JA, die sind so organisiert, dass sie als eigenständiger Verein über Satzungsprogramm, Finanz- und auch Personalautonomie verfügen. Ja, und die Hälfte ihrer MitgliederInnen, die sind in der Partei, das bedeutet die andere Hälfte eben nicht. Und den letzten Anlass für eine Reform der Jugendorganisation war die vor einem Monat stattfindende Festnahme der sogenannten sächsischen Separatisten, bei der der Bundesanwalt wegen Terrorverdachts ermittelt. Ja, und unter den jungen Männern befanden sich auch zwei Funktionäre der JA aus Sachsen, die sich auf einen möglichen Umsturz vorbereitet hatten. Tja, das war dann wohl auch selbst der AfD zu viel, sodass die beiden Männer mit sofortiger Wirkung aus der Partei geworfen wurden. Die JA ist sich da noch nicht so ganz sicher. Zwar haben die beiden ihre Mitgliedsrechte in der Jugendorganisation verloren, aber eine endgültige Entscheidung soll erst nach Klärung des Sachverhalts folgen. Die JA ist der stärkeren Anbindung an die AfD auf jeden Fall nicht abgeneigt, weil es durchaus auch Vorteile für sie hat. Immer wieder wird ja auch über ein mögliches Vereinsverbot der JA diskutiert. Das hat auch mit ihren Verbindungen in die rechtsextreme Szene zu tun. Und rein rechtlich ist es einfacher, einen Verein zu verbieten als eine Partei. Zwar ist die JA bzw. die Jugendorganisation, die noch keinen Namen hat, dann abhängiger von der AfD, gleichzeitig aber eben auch geschützter. Zuerst muss die Satzungsänderung jedoch noch auf dem Parteitag im Januar beschlossen werden. Die JA wird Anfang Februar darüber abstimmen, ob es dann tatsächlich zu einer Auflösung der JA kommen wird. Das ist noch unklar. Dafür müsste sie dann 90% Zustimmung erreichen und daher könnte es sein, dass es demnächst zwei Jugendorganisationen gibt, die dann einfach nebeneinander existieren. Weiter geht's in die USA zu einem Duo, was lange nicht mehr in der Öffentlichkeit zusammen gesehen worden ist. Im Rahmen der US-Buchpremiere des von Angela Merkel neu erschienenen Buchs Freiheit haben Merkel und Obama in Washington D.C. über alte Zeiten geredet. Ja, dafür hat Obama Merkel auf großer Bühne interviewt, statt über eigene Fehler und Versäumnisse aus ihrer gemeinsamen Politikerzeit zu sprechen. Das wäre ja mal interessant gewesen. Ja, wurden irgendwie nur so ganz nette Nettigkeiten ausgetauscht. So hat zum Beispiel Obama betont, dass Merkel eine wahre Wissenschaftlerin, sehr präzise sei und es ihr immer um Fakten gegangen sei. Ja, während des Gesprächs hat Obama auch verraten, dass Merkels Mann Joachim Sauer easygoing sei und bei den Obamas nur The Professor heiße. Was für ein Kompliment. Es lässt sich festhalten, dass die beiden im Laufe der Jahre ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt haben und einander auch bei großen globalen Themen wie dem Klimawandel als verlässliche politische Partner wahrgenommen haben. 2011 hat Obama Merkel als Zeichen seiner Wertschätzung sogar die Medal of Freedom überreicht, was der höchste zivile Orden in den USA ist. Ja. Was bei der Veranstaltung allerdings aufgefallen ist, dass beide beispielsweise über Grundströmungen der Weltpolitik und den Entwicklungen, die zum Sieg von Trump geführt haben, sprechen, allerdings Trumps Namen nicht ein einziges Mal erwähnt haben. Zum Thema Migration hat Merkel dann betont, wir müssen Widersprüche aushalten, zivilisiert streiten und Kompromisse finden. Ja, und auch wenn sie Trumps Namen nicht nennt, wusste jeder, dass sie mit ihrer weiteren Aussage, wer glaubt, allein durch den Bau von Mauern ließe sich das Thema erledigen, der irrt, nur er gemeint sein konnte. So hat es wohl auch Obama gesehen, der hat nämlich klargestellt, dass Politik dafür da ist, Dinge zu verbessern und hat gesagt, Zitat, auch wenn wir eine Aufgabe nicht zu 100% lösen können, müssen wir doch versuchen, Fortschritte zu erreichen. Ja, und auch wenn Merkel betont hat, dass nicht immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen war und sie beispielsweise bei der Finanzkrise mit ihren anderen Ansichten auch mal der Bad Guy war, geben die beiden sich schon das Gefühl, dass es in der Politik auch eine ganze Zeit mal gesittet und vernünftig zugegangen ist. Ja. Von gesitteten Verhalten kann man bei Joe Biden so kurz vorm Ende seiner Amtszeit irgendwie nicht so reden. Ich bin mir auch nicht so sicher. Denn Biden hatte ja mehrmals versichert, dass er in dem Prozess seines Sohnes Hunter Biden, dass er sich da nicht einmischen werde. Jetzt hat er das doch gemacht und ihn auch begnadigt. Bidens Sohn wurde für illegalen Schusswaffenbesitz und Steuerhinterziehung für schuldig erklärt. Und seine Begnadigung kam nur wenige Wochen vor der Verkündung des Strafmaßes. Biden hat seinen Schritt damit begründet, dass sein Sohn anders behandelt worden sein soll. So soll es erst zur Anklage gekommen sein, nachdem politische Gegner von Biden im Kongress die Ankläger dazu angestiftet hätten, um Biden als Präsidenten anzugreifen. Ja, Hunter Biden hat betont, dass er Verantwortung für die Fehler übernommen habe, die er in den dunkelsten Tagen seiner Sucht begangen hatte. Donald Trump hat die Begnadigung von Biden stark kritisiert und hat dabei von Missbrauch der Justiz geredet. Es darf nicht vergessen werden, dass zwei Strafverfahren von Trump aufgrund seines Sieges bei den Präsidentschaftswahlen eingestellt wurden und er sonst womöglich auch ins Gefängnis gegangen wäre. Ja, ganz Trump-like spielt das aber natürlich für ihn keine Rolle. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social, da hat er bereits danach gefragt, ob nach Hunter Bidens Begnadigung jetzt natürlich auch alle Inhaftierten des 6. Januars 2021 begnadigt werden würden. Es ist gut vorstellbar, dass er diese selbst als Präsident begnadigen könnte. In seiner ersten Amtszeit hat Trump 2020 zudem selbst die Begnadigung des Vaters seines Schwiegersohnes auf den Weg gebracht, der eine zweijährige Haftstrafe wegen Vergeltungsmaßnahmen und Steuerhinterziehung einbüßte. Doch Biden und Trump sind nicht die einzigen, die als Präsidenten jemanden begnadigt haben. Bereits Bill Clinton und sogar Abraham Lincoln haben enge Verwandte begnadigt. Das ist irgendwie ein Muster. Und zuletzt noch die Good News. Die EU-Kommission plant, die Arbeitsbedingungen für Praktikanten zu verbessern und strebt dabei ein Mindestgehalt von etwa 1.000 Euro pro Monat an. In der EU gibt es schätzungsweise 3 Millionen Praktikanten, von denen die Hälfte unbezahlt arbeitet. Dies möchte die EU-Kommission ändern, um Praktika auch für Menschen zugänglich zu machen, die finanziell weniger gut gestellt sind. Der Vorschlag wird derzeit von den Arbeits- und Sozialministern der EU-Länder diskutiert. Ob es tatsächlich zu Änderungen kommt, das ist schwierig vorherzusagen. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Vor allem freue ich mich über jede Bewertung. Abonniert diesen Podcast, lasst ein Abo da, drückt auf die Glocke und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.